Podcast, der Innovationspodcast, wie wir morgen unterwegs sind.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von MCAST.
Heute nehmen wir wie immer ein Buzzword aus dem Mobilitätsbereich genauer unter die Lupe und schauen, was bedeutet das eigentlich genau? Wie weit sind wir technologisch schon? Was fehlt noch, damit es flächendeckend eingesetzt werden kann? Und welche Konsequenzen hat es für unser Leben und die Gesellschaft?
Und wir fragen, wollen wir das überhaupt? Heute geht es um digitale Zwillinge und Building Information Modeling, kurz BIM, das einige von euch bestimmt schon kennt, wenn ihr schon häufiger in den Podcast reingehört habt.
Ja, wollen wir das überhaupt? Die Frage habe ich mir auch gestellt, als ich im Juli versucht habe, in den Urlaub nach Süddeutschland zu fahren. Und zwar immer dann, wenn wir an den vielen Baustellen mal wieder im Stau gestanden haben. Das merken vermutlich alle, die gerade auf den deutschen Autobahnen unterwegs sind.
Wobei ja eigentlich jede Baustelle auch ein Fortschritt ist. Die Infrastruktur wird gewartet, erneuert oder neu gebaut. Und das ist ja die Grundlage für unsere Mobilität von morgen. Auch wenn die Baustelle aktuell erstmal nervt.
Und wie? Aber es gibt Hoffnung. Denn BIM und digitale Zwillinge sollen für klarere Kommunikation, weniger Kosten und insgesamt mehr Effizienz sorgen. Also beschleunigen sich ja vielleicht auch die Bauprozesse auf der Straße?
Das klingt zumindest möglich. Solche Ambitionen gibt es ja schon länger. Zum Beispiel im Stufenplan Digitales Planen und Bauen des Verkehrsministeriums von 2015 und die Fortsetzung im Masterplan BIM Bundesfernstraßen von 2021. Deshalb wird BIM zum Beispiel beim Lückenschluss auf der A14 von Magdeburg nach Schwerin oder in NRW beim Ausbau der B1 zu A40 in Dortmund eingesetzt.
Wir haben in diesem Podcast schon aus verschiedenen Perspektiven auf BIM geschaut. Einmal in Bezug auf Bürgerbeteiligung und einmal mit dem Blick auf Predictive Maintenance. Hört da auch gerne mal rein. Die Verlinkungen gibt's natürlich wie immer in den Shownotes. Heute soll es aber noch einmal um den Kern von Building Information Modeling gehen. Was ist das? Was bringt das? Und was hat das mit digitalen Zwillingen zu tun?
Ich habe natürlich zuerst mal meine Internetrecherche angemacht und habe gefunden, BIM heißt so viel wie Bauwerksdatenmodellierung oder Gebäudemodellierung. Und digitaler Zwilling steht für virtuelle Abbilder physischer Objekte oder Systeme. Das klingt jetzt für den Laien erstmal relativ verwandt.
Aber es gibt eine Abgrenzung und die braucht eine Erklärung. Das haben wir im Gespräch mit unserem Kollegen und BIM-Experten Sharan Vijayagopal festgestellt. Deshalb haben wir ihn kurzerhand gefragt, ob er uns ein paar von den Begriffen erklären kann. Und er hat sich bereit erklärt, uns einige Infos und Definitionen mit auf den Weg zu geben.
Und deshalb, Sharan, freuen wir uns riesig, dass du heute hier zu uns ins Studio gekommen bist. Sharan, kurz zu dir. Du bist Ingenieur und beschäftigst dich seit vielen Jahren mit dem Thema BIM. Unter anderem warst du in Normungskomitees und Arbeitsfachkreisen zum Thema BIM unterwegs und bist ausgewiesener Fachexperte. Schön, dass du da bist.
Sharan, was ist BIM eigentlich genau?
Ja, also BIM, ganz einfach gesagt, Gebäudedatenmodellierung. Und vereinfacht heißt BIM, erst virtuell zu planen und dann sozusagen erst real zu bauen. Und ganz wichtig ist, dass BIM keine Software ist, sondern eine Arbeitsweise, wo alle Planungsbeteiligten an einem virtuellen 3D-Modell, dem sogenannten BIM-Modell, zusammenwirken. Ich mach's mal vielleicht mit einem ganz einfachen Beispiel. Man kann sich BIM vorstellen wie ein gemeinsames Malbuch und jeder malt seinen Teil. Das heißt, der Architekt malt das Dach, der Ingenieur die Wand und der Elektriker beispielsweise die Lampe. Und alles passiert in diesem selben Bild. Und das Besondere bei BIM ist, dass diese Zeichnung schlau ist und sobald der Architekt beispielsweise das Dach verschiebt, vergrößert, verkleinert, dann weiß der Ingenieur, okay, da tut sich was und ja, die Wand wird dann entsprechend höher, breiter beziehungsweise dünner oder dicker.
Und was ist ein digitaler Zwilling?
Ja, der digitale Zwilling, ganz einfach, das ist das intelligente Abbild von dem realen Bauwerk und das entsteht auf der einen Seite entweder auf der Basis des 3D-Modells, was in BIM erzeugt worden ist, auf der anderen Seite kann es aber auch die Generierung von einem Bestandsbauwerk sein. Du kannst halt mit diesem Modell aufgrund von verschiedenen Einflüssen, nehmen wir es mal Temperatur, Energie und so weiter und so fort, ein Was-wäre-wenn-Szenario durchspielen, ohne das Gebäude in Realität wirklich anzufassen. Und das hilft dann wirklich dabei, die ganzen Auswirkungen festzustellen, ohne dann viel Kosten und Zeit zu investieren.
Und wo ist jetzt der Unterschied zwischen den beiden Punkten? Wir haben ja immer ein digitales Modell, aber wie unterscheidet man den digitalen Zwilling und BIM?
Ja, das ist ein Punkt, ich würde das gar nicht unterscheiden nennen, weil das eine baut auf dem anderen auf, beziehungsweise das eine dient in Zukunft für die Weiterentwicklung und das 3D-BIM-Modell ist sozusagen der Planungsteil und ja, der digitale Zwilling ist sozusagen die Überwachung am Ende und ja, das sorgt für enormes Potenzial.
Sharan, ganz herzlichen Dank für die Erklärung. Das klingt jetzt irgendwie alles nach jeder Menge Hightech, aber welche Chancen bieten sich dabei ganz konkret auch auf lange Sicht? Und warum eigentlich wird BIM noch nicht flächendeckend angewandt?
Um diese und weitere Fragen zu klären, haben wir heute zwei Gäste mit an Bord, die online dazu geschaltet sind. Ich spreche zuerst mit Florian Köllner vom Fernstraßenbundesamt. Er beschäftigt sich im MFAN-Projekte BG BIM mit den Möglichkeiten von digitalen Genehmigungsprozessen durch BIM. Von Herrn Köllner möchte ich wissen, was sind eigentlich die Vorteile von BIM im Vergleich zum herkömmlichen Bauen? Wo liegen die Chancen und wie hilft sein Projekt dabei, diese Chancen zu nutzen?
Anschließend unterhalte ich mich mit Frau Professorin Henriette Strothmann von der FH Münster über den ersten deutschen BIM-Masterstudiengang sowie über aktuelle Herausforderungen und mögliche Lösungen, um BIM flächendeckend einzusetzen.
Viel Spaß mit der Folge! Florian Köllner ist seit 2021 technischer Referent und BIM-Manager beim Fernstraßenbundesamt. Nach seinem Studium der Geografie und Geophysik war er 12 Jahre lang Projektleiter Ingenieur Geophysik in der freien Wirtschaft. Beim Fernstraßenbundesamt ist er unter anderem für die Umsetzung des Masterplans BIM Bundesfernstraßen zuständig. Florian Köllner ist Leiter der BIM-Lenkungsgruppe des Bundesministeriums für Verkehr und der ITCO Fachgruppe BIM. Hallo Herr Köllner, schön, dass Sie da sind.
Hallo.
Herr Köllner, mit dem Masterplan BIM Bundesfernstraßen gibt es eine gesetzliche Grundlage für den Einsatz von BIM. Sie sind ja jetzt zuständig für die Umsetzung dieses Masterplans, den wir auch in der Einleitung schon ganz kurz erwähnt haben. Was steckt denn da genau hinter?
Also es ist spannend, dass Sie sagen, es gibt eine gesetzliche Grundlage. Das würden wir uns sehr wünschen. Leider ist das nicht so. Also die gesetzliche Grundlage, die gibt es tatsächlich für solche Themen nicht. Es gibt erstmal sozusagen diesen Masterplan als Strategiepapier mit ganz vielen Informationen, wie man BIM tatsächlich umsetzt. Und wir arbeiten an einer, also wir als Bund, das BMV, arbeitet an einer sozusagen juristisch korrekten Einführung dieser BIM-Methode im Bereich des Straßeninfrastrukturbaus. Und das würde sich am Ende so darstellen, dass man den Auftragsverwaltungen, also den Bundesländern, sozusagen anweist, BIM als priorisierte Planungsmethode zu nutzen. Es ist tatsächlich aber auch so, dass sozusagen dieser Forderungsmechanismus deswegen funktionieren soll, weil man die Mehrwerte der BIM-Methode offensichtlich macht. Und das machen wir, indem wir mit dem Masterplan BIM-Bundesfernstraßen Rahmendokumente, Handlungsempfehlungen, Praxisdokumente veröffentlichen. Das liegt unter bim-bundesfernstraßen.de beispielsweise. Es ist eine Informationssammlung, die einmal offensichtlich macht, warum es sinnvoll ist, BIM einzusetzen und eben auch den Rahmen nochmal entsprechend dort konkretisiert.
Sie haben jetzt sehr viel davon gesprochen, dass offensichtlich gemacht wird, warum und wann es sich lohnt, BIM einzusetzen. Was sind denn eigentlich die Vorteile von BIM?
Also, sag ich mal, hauptsächlich sehe ich eben die Kooperationsoptimierung, die bessere Kommunikation und höhere Transparenz und vor allem auch eben die Durchgängigkeit der erstellten und genutzten Informationen. Gleichzeitig ermöglicht BIM auch die Festlegung von Regeln zur Kommunikation und Regeln zum Datenaustausch. Das heißt, jeder weiß eigentlich relativ gut, was er zu erwarten hat. Und das ist eigentlich der große Vorteil, den man hat im Vergleich zur konventionellen Zusammenarbeit. Und wenn ich das nochmal aus einer Perspektive Genehmigungsbehörde betrachte, ist es eben so, wir definieren noch genauer als vorher, was wir quasi zur Prüfung vorgelegt bekommen wollen und prüfen das dann und geben dann unser Ergebnis im Prinzip auch digital zurück. Was natürlich noch ein weiterer wichtiger Aspekt ist, ist die Qualitätssteigerung der Planung und Prüfung. Also man vereinbart gemeinsame Liefergegenstände, man kann dort regelbasiert, teilautomatisiert oder automatisiert prüfen und eben auch planen durch den Einsatz computergestützter Verfahren. Und das bringt sicherlich auch nochmal einen riesigen Vorteil. Und Zeiteffizienzsteigerung in verschiedenen Positionen, sag ich mal.
Sie haben jetzt schon mehrfach erwähnt, dass es bei Ihnen um das Thema Genehmigungen geht. Welche Herausforderungen gibt es denn jetzt in Deutschland aktuell im Bereich Baugenehmigung und sicherlich auch in den Bereichen Planung und Umsetzung?
Wir haben eine gewisse, sag ich mal, Ressourcenknappheit, was Fachkräfte angeht. Wir haben im Prinzip wiederum die Herausforderung, dass wir natürlich konfrontiert werden mit digitalen Planungen und der Aufwand, das in die 2D-Welt sozusagen zu transformieren und zu genehmigen und gegebenenfalls zurückzugeben, um sozusagen anzupassen, das ist doch immens hoch, was ja auch einen eigenen Schulungskomplex eigentlich auch nach sich zieht. Was noch eine ganz besondere Herausforderung auch für das Thema Genehmigungen ist, ist, dass wir mit dem Online-Zugangsgesetz den Bund verpflichten, digitale Verwaltungsleistungen zur Verfügung zu stellen. Und wenn ich aber einen komplett digitalen Prozess möchte, dann muss ich auch das Thema Bearbeitung, also oder Prüfung, wie auch immer, muss ich auch digital denken. Und das geht eigentlich ohne die Anwendung einer digitalen Prüfungsmethode nicht. Und tatsächlich ist das eine der größten Herausforderungen im Verwaltungskontext, dass man diese Durchgängigkeit der Digitalisierung hinbekommen muss, um überhaupt einen Mehrwert zu generieren. Und das ist sicher, das ist sozusagen Triebfeder, also Antrieb, dass wir das schaffen wollen. Und da hilft BIM als Werkzeug für die Digitalisierung ganz stark.
Um welche Genehmigungen geht es denn dabei eigentlich?
Also ich kann jetzt erstmal nur so auf diesen Bereich, in dem wir jetzt aktiv sind, ein Stück weit gucken. Es geht um den Neu- und Ausbau von Straßeninfrastruktur, vor allem für Bundesfernstraßen. Das ist eben auch der Fokus des Masterplans BIM Bundesfernstraßen. Und hier gibt es verschiedene Genehmigungsstufen. Das beginnt letztendlich bei der Vorplanung über die Entwurfsplanung bis zur Genehmigungsplanung.
Das heißt, es geht tatsächlich letztlich um beispielsweise den Ausbau oder die Fortführung einer Autobahn.
Ganz genau. Es soll aber auch um Erhaltungsmaßnahmen gehen, weil, wie wir wissen, auch im Kontext der aktuellen Diskussionen um den Ausbau von Straßeninfrastruktur, vor allem Autobahnen, haben wir jetzt auch nicht die Menge an Neubauprojekten, muss man sagen. Es gibt viele Lückenschlüsse, aber es gibt jetzt nicht mehr die wahnsinnig vielen Neubauprojekte auf der grünen Wiese, sage ich mal so, was eben so ist. Und da muss man eben gucken, dass man auch Erhaltungsmaßnahmen beispielsweise in dem Kontext sieht oder eben Ausbau.
Und welchen Beitrag leistet jetzt das M-Fund-Projekt ganz konkret? Was machen Sie da und was ist das Ziel?
Genau, wir haben das M-Fund-Projekt BGBIM. Das Akronym steht für die Beschleunigung von Genehmigungsverfahren durch die Nutzung digitaler Modelle. Wir untersuchen konkret, inwiefern digitale Modelle den Genehmigungsprozess beschleunigen können. Ziel ist es auch da, eine Durchgängigkeit im Planungsprozess hinzubekommen. Die Genehmigung ist ein Teil der Planung und mitunter ein Teil, der sehr viel Zeit in Anspruch nimmt. Und wir versuchen hier an dieser Stelle der Prüfung des konkreten Prüfprozesses im Prinzip diese Durchgängigkeit zu schaffen, indem wir auf dieselben Informationen zugreifen, die bereits in der Planung erstellt werden. Und unser Forschungsprojekt untersucht ganz konkret Prozesse und untersucht eben auch oder erstellt im Prinzip diese Modellierungsrichtlinie, sodass wir dem Vorhabenträger diese Modellierungsrichtlinie an die Hand geben und sagt, okay, gestaltet das Modell so. Wir prüfen es dann entsprechend und geben das Prüfergebnis auch auf dem vereinbarten Weg zurück, sodass wir schneller und effizienter und auch eben widerspruchsfreier zur Genehmigung kommen.
Das heißt, eigentlich erstellen Sie in Ihrem Projekt jetzt gerade Regeln dafür, wie man das Ganze BIM-basiert umsetzen kann.
Ganz genau. Da sind wir ja auch nicht die allerersten, die das machen. Es gibt auch andere Projekte zum BIM-basierten Bauantrag, die das auf anderen Ebenen bereits tun. Das Herausfordernde hier ist, dass wir eben häufig, und das habe ich vorhin schon mal angesprochen, häufig auch Themen und Regeln und Vorschriften haben, die eben schlecht operationalisierbar sind. Also eben eine Plausibilisierung oder eine Widerspruchsfreiheit kann ich sozusagen computergestützt nicht auf Anhieb sozusagen umsetzen. Ich muss mit den Prüfern reden. Was macht ihr dort eigentlich? Wie prüft ihr eigentlich? Wie können Modelle helfen im Prüfprozess? Deswegen auch dieser Fokus auf die Prozesse. Wir haben einen großen Teil der Zeit verwendet, die Prozesse zu analysieren und aufzuschreiben und dann eben Sollprozesse abzuleiten, die dann unter Verwendung einer gemeinsamen Datenumgebung und von Modellen eben funktionieren.
Herr Kölner, ich würde Ihnen zum Abschluss gerne noch ein paar kurze Fragen stellen, bei denen ich Sie bitten würde, in ein bis zwei Sätzen zu antworten. Wann wird BIM, Building Information Modeling, flächendeckend Realität sein?
Gemäß Masterplan BIM Bundesfernstraßen wird der Regelprozess BIM im kommenden Jahr erreicht und dann wird sicherlich auch ein, sage ich mal, Prozess angestoßen, um die regelhafte Umsetzung von BIM zu festigen. Meine Vermutung ist, dass das auch noch das ein oder andere Jahr in Anspruch nehmen wird.
Was sind die drei größten Herausforderungen auf dem Weg?
Nach wie vor an einem gemeinsamen Verständnis über die BIM-Methode zu arbeiten, Finanzierungsfragen zu lösen, die durch den Einsatz der BIM-Methode einfach da sind, weil sich höhere Investitionskosten in frühere Planungsphasen schieben und dann natürlich auch die Mitarbeitenden in den Projekten entsprechend zu befähigen, die BIM-Methode auch mehrwertbringend einzusetzen.
Und was sind die nächsten Schritte?
Die nächsten Schritte sind, dass wir als Bund am Ende den Regelprozess des Masterplans BIM Bundesfernstraßen eben jetzt zum Abschluss bringen. Das wird im kommenden Jahr sein und dort eben auch weiterhin durch den regelhaften Austausch mit den Bundesländern letztendlich monitoren, wie der Einsatz der BIM-Methode auch im Regelprozess funktioniert.
Wir haben uns jetzt mit Vorteilen von BIM und BIM in Genehmigungsprozessen beschäftigt und haben insbesondere auf Bundesfernstraßen, also Autobahnen, geschaut. Jetzt wollen wir den Blick nochmal etwas weiten und schauen uns den Stand und den Einsatz von BIM in Deutschland allgemein an. Wo stehen wir da aktuell? Welche Konsequenzen bringt BIM mit sich und was bedeutet das für die Welt des Bauens? Also welche Hemmnisse gibt's und wie können wir die überwinden? Das schauen wir uns als nächstes an. Frau Professorin Henriette Strothmann lehrt und forscht interdisziplinär zu BIM und dem digitalen Bauwerkszyklus in ihrem BIM-Labor und in Bachelor- und Mastermodulen an der FH Münster. Darüber hinaus vermittelt sie ihr Wissen in Schulungen der BIM-Akademie der Formitas AG. Sie ist Professorin für Baubetrieb und digitalen Bauwerkszyklus im Fachbereich Bauingenieurswesen der FH Münster. Und Frau Professorin Strothmann, Sie haben an der FH Münster jetzt den ersten BIM-Master in Deutschland aufgesetzt. Was hat Sie dazu veranlasst?
Auch von meiner Seite herzlich willkommen. Danke, dass ich hier dran teilnehmen darf. Der BIM-Master entstand im Grunde aus einer interdisziplinären Kooperation mit zwei Kollegen aus anderen Fachbereichen. Wir drei haben zusammen schon ein Modul entwickelt, ein Mastermodul, in dem wir festgestellt haben, dass es doch wirklich wichtig ist, dass auch die verschiedenen Disziplinen frühzeitig zusammenarbeiten. Und die Idee von BIM ist ja im Grunde die Implementierung einer frühzeitigen Kommunikation zwischeneinander unter allen Beteiligten. Und wir stellen immer wieder fest, dass das an den Hochschulen eigentlich gar nicht so gelebt wird. Die Fachbereiche sind sehr getrennt. Und so entstand das Modul und das hatte großen Erfolg und wurde auch sehr interessiert betrachtet und wird auch so beachtet. Und daraus entstand im Grunde die Idee, dass wir das breiter aufziehen sollten, dass es nicht nur bei diesem einen Modul bleiben sollte, sondern dass wir das breiter aufziehen sollen, so dass auch wirklich die Branche davon profitiert und nicht nur die Studierenden der FH Münster.
Sie haben jetzt schon angeteasert, dass eine frühzeitige Kommunikation mit allen Beteiligten ganz spezifisch im BIM-Bereich eine Besonderheit ist. Was sind denn noch konkrete Nutzen, die Sie beim Einsatz von BIM oder digitalen Zwilling im Baubereich sehen?
Also alles fokussiert im Grunde auf dieser Kommunikation. Aber die Kommunikation findet in der Baubranche ja immer zwischen sehr vielen Gewerken statt. Und es sind immer wieder neue Beteiligte. Und dann muss man sich immer wieder neu austauschen. BIM setzt dafür einfach ein Modell, einen digitalen Zwilling des Bauwerks eben ins Zentrum, über das alle Informationen kommuniziert werden, sodass keine Informationsbrüche, also zumindest in der Idee, keine Kommunikationsbrüche, keine Informationsverluste stattfinden zwischen den Beteiligten. Nicht ein Beteiligter entscheidet, welche Information ist jetzt für wen wichtig und da vielleicht hier auch mal falsche Entscheidungen trifft, sondern alle Informationen allen immer zur Verfügung stellen.
Sie haben jetzt schon angesprochen, dass der Einsatz von BIM und digitalen Zwillingen noch nicht flächendeckend in Deutschland existiert. Wo stehen wir denn da gerade?
Also in der breiten Masse stehen wir weit unter 50%, meiner Meinung nach. Ich habe keine konkreten Zahlen dazu. Ich weiß auch gar nicht so genau, ob es diese konkreten Zahlen gibt. Ich habe sie noch nicht gefunden. Jeder einzelne Bauherr, große Bauunternehmen, Bauherren, die viel bauen, die haben natürlich da schon auch was etabliert für sich, weil sie da den Mehrwert drin sehen. Wenn man aber nur ein Bauwerk baut, dann ist es viel Aufwand und wenig Mehrwert. Deswegen hakt es da noch. Das heißt, wir haben da noch einen weiten Weg vor uns und natürlich muss es auch einfach sich auch weiter etablieren und stärker der Status quo werden. Und ich denke, dass da auch vielleicht die Legislative oder die Gesetzgebung und die Regierung noch ein bisschen mehr vielleicht vorantreiben kann, um das einfach auch flächendeckender festzuschreiben.
Sie hatten angesprochen, dass der große Vorteil von BIM und dem Einsatz von digitalen Spilling darin liegt, dass die Kommunikation verbessert wird und dass die Information für alle Stakeholder verbessert wird. Der Vorteil liegt quasi auf der Hand. Woran liegt es, dass es noch nicht flächendeckend eingesetzt ist?
Das liegt daran, dass da viel Geld erstmal auch investiert werden muss. Also wir brauchen gute Hardware, weil Modelle, große Projekte brauchen einfach viel Rechenleistung, eine gute Grafikkarte und da geht vieles an der Hardware, die wir haben, einfach schnell in die Knie. Wir brauchen gute Software, das heißt, wir brauchen Lizenzen, die müssen wir anschaffen und wir müssen die Rahmenbedingungen schaffen und die Standards. Da bin ich der Meinung, haben wir fast schon zu viele, eher zu viele als zu wenige. Wir sind aber immer noch dabei, Standards weiterzuentwickeln. Ich glaube, wir müssten einfach mal ins Arbeiten kommen und wir brauchen die Menschen, die in der Lage sind, das umzusetzen. Das ist das ganz Wichtige, die Kenntnisse und Fertigkeiten der Branche, also der Mitarbeitenden der Branche. Und da haben wir das große Problem, dass es zum einen Unternehmen gibt, die das gerne umsetzen wollen, die aber eben niemanden haben, der das schon kann oder nicht ausreichend Personen haben, die das schon können, die dann aber nicht die Kapazitäten haben, die zu schulen, sei es aus zeitlichen Gründen, sei es, weil sie gar nicht die Personen haben, die sie irgendwo hinschicken könnten.
Sie haben jetzt drei Bereiche angesprochen, an denen es gerade so ein bisschen hapert. Ich würde gerne zu Beginn einmal ein Schlaglicht werfen auf das Thema Rahmenbedingungen und Standards. Und Sie sagen, naja, eigentlich haben wir zu viel Regulierung. Können Sie da einmal ein bisschen konkreter drauf eingehen?
Ja, gerne. Wir haben relativ viele DIN-Normen, die auch aus dem europäischen und internationalen Raum natürlich auf uns runtergebrochen werden und für den deutschen Raum eben dann nochmal neu definiert werden. Die sind schon sehr umfassend und da steht wahnsinnig viel drin. Problematik ist meiner Meinung nach, dass jeder, der das vereinbart, nicht weiß, was da drin steht. Das heißt, man unterschreibt, wir machen das und berücksichtigen diese Norm, wissen aber eigentlich gar nicht so genau, was wir da unterschreiben, weil die schon sehr, sehr umfangreich ist. Jetzt haben wir aber nicht nur die, sondern wir haben mindestens noch 20 andere Normen, die sich mit BIM beschäftigen. Und das ist total erschlagend natürlich und auch verwirrend für jeden, der sich in diese Thematik einarbeiten will und der damit starten will. Weil man weiß überhaupt nicht, muss ich denn jetzt lesen, damit ich nachher weiß, wie es geht. Natürlich wären Standards, die jeder verwendet, wunderbar und dann würde das super funktionieren, weil dann macht jeder das Gleiche. Aber das ist doch nicht die Realität. Also jeder will ja schon immer noch auch seine eigene Note da reinbringen. Jeder hat eine andere Software und wir können nicht erwarten, dass jeder genau gleich modelliert. Jedes Unternehmen hat einen unterschiedlichen Fokus, unterschiedliche Standardbauteile etc. Und wir müssen, glaube ich, anerkennen, dass so viel mehr Regulation gar nicht mehr hilfreich ist, sondern wir müssen einfach mal wirklich flächendeckend anfangen.
Sie haben jetzt den Normierungsdschungel angesprochen und dem gegenüber steht der Fachkräftemangel. Wie kommt es, dass wir so einen Fachkräftemangel haben, obwohl wir so eine Nachfrage nach BIM-Kompetenz haben?
Also wir haben grundsätzlich einen Fachkräftemangel in der Baubranche einfach. Wir suchen viele Fachkräfte auf der Baustelle, für die Baustelle sowieso, ne? Und dann Fachkräftemangel an Menschen mit BIM-Expertise kommt zum einen daher, dass viele Studierende natürlich in die Baubranche gehen, weil sie gerne bauen wollen und nicht, weil sie unbedingt jetzt sich für Digitalisierung und Informatik so explizit interessieren. Die gehen ja vielleicht eher in die Informatik, weil das ist auch eine gute Branche, wo man einfach viel Geld verdienen kann im Moment.
Die dritte Variable, die Sie neben Rahmenbedingungen und Standards, und dem Thema Fachkräftemangel angesprochen haben, ist das Thema Kosteneffizienz. Ich versetze mich jetzt mal in die Lage von einem Ingenieurbüro. Was ich jetzt dafür entscheiden muss, setze ich BIM ein oder nicht? Was spricht dafür, was spricht dagegen?
Dagegen sprechen alle die Beteiligten des Ingenieurbüros, die sagen, wieso, das klappt doch alles, wir verdienen unser Geld, es läuft, wir haben sowieso genug zu tun, es ist doch alles super, warum sollen wir da jetzt was dran ändern? Es nötigt uns ja keiner. Total nachvollziehbares Argument. Dafür spricht, dass meiner Meinung nach eben das Thema BIM nicht mehr weggeht. Also wir werden das nicht mehr loswerden. Wir müssen irgendwann Projekte BIM mit der Methode BIM umsetzen. Und deswegen wird auch jedes einzelne Ingenieurbüro an den Punkt kommen, dass sie damit arbeiten müssen. Und es ist immer die Frage, die, wenn wir jetzt Unternehmen beraten, sowohl Ausführende als auch Ingenieurbüros, fangen wir jetzt an, so für uns, ohne diese Not schon und gucken erstmal, wie wir unsere Prozesse strukturieren können, wie wir selber damit auch Automatisierungen erreichen können, um darüber auch finanzielle Mehrwerte zu generieren, weil es soll ja nicht mehr kosten am Ende, sondern es soll ja dadurch einen positiven Effekt haben. Und deswegen rate ich eigentlich immer dazu, besser jetzt anfangen und mal gucken, wo ist unser Mehrwert und dann damit umgehen, wenn wir angefragt werden, wie wir das machen können. Weil dann kann man auch eigene Noten reinsetzen. Sonst hinkt man ja nur hinterher.
Wir haben jetzt über sehr viele Herausforderungen im Bereich BIM gesprochen. Was sind denn so die Problemherde, wo Sie sagen, die sollten jetzt als erstes mal angegangen werden?
Problemherde, die als erstes angegangen werden sollten. Meiner Meinung nach müssen die Bauämter, also die staatlichen Stellen oder die Kommunen, Länder, die müssen dann müssen gucken, dass sie ihre Mitarbeitenden und ihre Mitarbeiter in den Bauämtern und den Orten, wo Bauen im Grunde angestoßen wird, BIM-fähig machen. Das ist der eine Punkt, dass es von dort aus kommt, damit dann auch wirklich alle mitziehen können. Das ist ein großer Punkt. Und der zweite Punkt ist, dass wir wirklich schauen müssen, dass wir das über den gesamten Lebenszyklus schaffen. Also, dass wir vielleicht auch durch die Regierungen es schaffen, dass tatsächlich, so wie das Beispiel mit dem Energiepass, den man ja jetzt, also Energiegebäudepass für jedes Bauwerk ja schon lange irgendwie haben muss, wenn man es verkauft oder vermietet, muss man das immer haben. Warum muss man nicht auch einen Materialpass haben? Und der könnte digital sein. Also, weil das wäre sinnvoll, wenn er digital wäre und wenn er vielleicht modellbasiert wäre, weil dann könnten wir damit, hätten wir einen Wahnsinnsmehrwert für Umbaumaßnahmen, Sanierungsmaßnahmen, alles, was Bauen im Bestand ist, was ja der größte Anteil eben ausmacht auch und eben auch dann für den Rückbau. Weil das, wir dürfen uns ja auch keine Illusion machen. Wir wohnen ja in zukünftigem Abfall, ne? Also, es wäre schon ganz sinnvoll, wenn wir uns damit mal beschäftigen würden, während wir da drin wohnen.
Ich würde zum Abschluss noch mal gern so ein bisschen einen positiven Ausblick geben. Sie hatten es jetzt schon so ein bisschen angesprochen, aber mögen Sie einmal die drei größten Chancen, die Sie im Hinblick auf BIM und den Einsatz von digitalen Zwillingen sehen, erläutern?
Die drei größten Chancen. Die drei größten Chancen sind, also ich glaube fast die größte Chance ist, dass wir uns zukunftsfähig machen, weil wir dadurch auch wieder eine attraktive Branche werden, die einfach digital ist. Man sagt der Baubranche immer noch nach, dass wir eben, also wir haben eine verminderte Produktivität, wir haben wenige digitale Prozesse und wir finden dadurch natürlich auch vielleicht nicht so viele Fachkräfte, wie wir sie haben wollten. Wir können dadurch viel attraktiver werden. Zweiter großer Vorteil ist, was schon immer propagiert wird im Bereich BIM, die Kommunikation, die besser stattfinden kann und muss. Verbesserte Kommunikation über den gesamten Lebenszyklus, wirklich von der Idee bis zum Rückbau und dieser Erhalt der Daten und Informationen dabei eben. Das wäre das zweite große Standbein dafür und dann das dritte große Standbein, der Erhalt oder das Generieren von Daten, Bestandsdaten, dass wir die haben, um damit, was auch immer wir damit tun wollen, eben zu tun. Also für Aufstockungen, für Umbauten, für Neubauten, für Rückbauten. Wir haben ja schon lange verstanden, dass der Bestandsbau der Fokus ist, auf den wir gucken müssen, weil wir viel mehr im Bestand bauen müssen als im Neubau. Wir tun das auch schon, aber wir halten dann eben auch das Material länger im Gebäude und damit wird es kein Abfall. Und auch da für diesen Bereich, da bin ich davon überzeugt, dass das der große Mehrwert ist von einem digitalen Zwilling.
Frau Professorin Struttmann, am Ende unseres Gesprächs haben wir immer noch fünf kurze Fragen, auf die ich Sie bitten würde, ganz kurz, also innerhalb von ein bis zwei Sätzen zu antworten. Ich starte mal rein. Wann werden digitale Zwillinge und BIM Realität sein?
In 10 Jahren.
Was sind die drei größten Herausforderungen?
Hardware, Software, Mitarbeiterkompetenzen.
Was sind die nächsten Schritte?
Sich damit auseinanderzusetzen, was brauche ich in meinem Unternehmen, um es voranzukriegen.
Welche gesellschaftlichen Herausforderungen sind mit digitalen Zwillingen und BIM verbunden?
Die gesellschaftlichen Herausforderungen sind das Akzeptanz schaffen und das Verstehen, welchen Nutzen das hat.
Was wird durch BIM für die Gesellschaft verbessert?
Für die Gesellschaft wird dabei verbessert, dass wir Bestandsdaten haben, die wir langfristig nutzen können. Sei es, um einen Nagel in die Wand zu schlagen oder irgendwo reinzubohren, im Kleinen, wie auch eben für Umbauten, Sanierungen und auch für den Rückbau.
Herzlichen Dank für das Gespräch.
Bedanke mich auch.
Ein herzliches Dankeschön richten wir heute erstmal an unseren Kollegen Scharan, dann aber natürlich auch an Florian Kölner vom Fernstraßenbundesamt und Henriette Strothmann von der FH Münster. Und euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, danke fürs Zuhören. Bis bald! Schön, dass ihr heute dabei wart. Wenn es euch gefallen hat, abonniert uns gerne und teilt den Podcast. Bei Fragen und Anregungen schreibt uns an impact@tuv.com.